Servus, Grüezi und hallo zu einer neuen Ausgabe eures Lieblingspodcasts Film ab, Buch auf, gekonnt, ahnungslos, mit mir, dem Bene, und auch, wer hätt's gedacht, wieder mit dem Leon. Ich wünsche dir einen wunderschönen, bei uns jetzt in dem Fall, einen wunderschönen guten Morgen.
Ja, ich würde sagen, den Morgen lassen wir noch zählen. Freut mich, wie immer, und bin bester Laune, sage ich mal, hier für unsere neue Folge. Ich hoffe, du auch, aber ich sehe schon ein strahlendes Lächeln. Die Sonne geht auf hier bei mir auf dem Bildschirm. Insofern glaube ich, sollte das doch hier heute wieder eine ganz gute Runde werden.
Ja, ich glaube, wir brauchen gar nicht so lang drum rumschnacken. Es geht, wie ihr unschwer erkennen könnt am Folgentitel, um die vierte Ausgabe von 6 Diamantenfieber, das Buch von Ian Fleming. Und ich würde sagen, es hat sich jetzt einiges getan in der Handlung. Wir haben schon mal so die ersten kleineren Showdowns, würde ich es nennen. Aber ich will gar nicht so sehr vorweggreifen, bevor wir in die Zukunft blicken. Lass uns doch erstmal in die Vergangenheit blicken, um dann in die Gegenwart zu kommen, um jetzt wirklich alle Zeiten abzudecken. Und da bist du natürlich wieder der Mann der Stunde oder der Mann der Minute und kannst uns erstmal abholen, wo wir uns gerade geschichtlich oder inhaltlich befinden.
Ja klar, sehr gerne. Stark auf jeden Fall hier alle Zeiten mit aufzunehmen. Da werden die Zuhörer auch einmal ein bisschen gefordert, das ist gut. Genau, ich würde einen kurzen Rückblick geben, wie immer. Wir sind natürlich bei Bond, du hast schon vorweggegriffen, im Diamantenfieber. Und Bond ist auf der Spur des Diamantenschmuggels aus Afrika nach Amerika, der über London läuft. Und deshalb hat M entschieden, Bond, geh doch mal los, such mal nach des Rätsels Lösung. Und er hatte dann in diesem Zuge bereits die Ehre, mit Tiffany Case, einer Mittelsfrau aus Amerika, schöne Steine nach Amerika zu transportieren oder zu schmuggeln, können wir schon ehrlich sein. Und dort hatte man aber dann so das Gefühl, da haben wir letztes Mal auch drüber gesprochen, dass die Sache so ein bisschen aus den Augen verloren wurde, weil er den Auftrag mit den Steinen erfolgreich abgeschlossen hat. Und lieber mit seinem alten guten Freund Felix Leiter, den er mittlerweile auch mehr zufällig getroffen hat, zum Pferderennen gegangen ist und da mal so ein bisschen Kaufhausdetektiv gespielt hat. Doch ganz so falsch war es natürlich nicht, dass er dort unterwegs war. Das hatte alles seinen Sinn und Zweck, denn der Sprangled Mob, wie diese Organisation in Amerika von diesen, ja, Bond sieht sie als Kindergartengangster, hat sich mittlerweile ein bisschen fortentwickelt. Genau, die hängen offensichtlich auch in diesem ganzen Pferde Wettspiel mit drinne, und über diese Anhaltspunkte schafft er es dann nach Las Vegas, wo er zuletzt angekommen ist, um dort weitere Anhaltspunkte für den Schmuggel quasi dieser Gruppe zu finden und sich dort so ein bisschen einzuschleusen. Und genau, wir sind stehen geblieben an der Stelle, als er in Las Vegas ankommt und vom Flughafen abgeholt wird von einem guten Freund von Felix Leiter, der ihn da ein bisschen an der kurzen Leine nehmen soll, dass er nicht so viel Blödsinn macht. Das wäre mal diese ganz kurze Einstiegsversion. Ich hoffe, ich habe nichts Wesentliches vergessen, aber ich glaube, die wesentlichen Personen waren dabei, beziehungsweise die wesentlichen Organisationen etc. Genau, aber ergänz gerne, ne? Ich bin ja hier kein Mann des Perfektionismus.
Nein, natürlich nicht. Ja, ich würde sagen, wir sind jetzt in Las Vegas und lassen uns mal von der Stadt verzaubern und gucken, wie es so im Hauptquartier von Serafimos Bang ausschaut und wie sehr die Stadt oder zumindest seinen Laden im Griff hat. Und da kriegen wir, glaube ich, im ersten Kapitel direkt einen ganz guten Vorgeschmack drauf, was ich heute präsentieren darf mit dem tollen, einfältigen Namen bei mir. Du hast ja in dem Fall keine Kapitelbeschreibung bei deinem Buch, um das nochmal kurz zu erwähnen.
Ja, ja, Salz in die Wunde ist okay.
Ja, ja.
Ich muss hier mit der Beta-Version leben oder sowas.
Hat aber den fantastischen Namen, also da hätte man auch an Harvard oder Oxford studieren müssen, um darauf zu kommen, das Tiara. Also,
ja, stark, okay.
Ey, ist drauf, ist drin, was drauf ist, würde ich sagen.
Top, ja.
Gut, ich eröffne einmal. Das Tiara Hotel öffnet seine Pforten für James und ihn erwarten allerlei Präsente. Manche besser, manche schlechter. Privatsphäre wird in diesem Hotel nicht allzu groß geschrieben, dafür herausragende Serviceleistungen. Und schaue man sich erstmal den Casino-Bereich an. Spielsuchtgefahr incoming. Das Mekka für alle Witwen in ihren 60ern, die nicht wissen, wohin mit ihrer Zeit und ihrem Geld. Ein Ort, wo selten Träume wahr werden. Wenn jedoch, dann lohnt es sich. James hat aber nur einen Blick auf seinen Auftrag und möchte zu gern Mr. Spang einmal kennenlernen. Es wird sich zeigen, ob seine Bemühungen belohnt werden. Ja, James ist, wie man jetzt unschwer erfolgen kann und wenn man in der letzten Folge gut zugehört hat, gerade im Tiara Hotel angekommen, denkt sich, ah, okay, ich esse mal im angenehmen Ambiente am Pool zu Mittag, hat da aber irgendwie nicht die Rechnung mit den anderen Hotelgästen gemacht, weil anscheinend die nicht so ein Augenschmaus sind, wie er sich's erhofft hat, und dachte sich, oh, Strandfiguren hier eher fehl am Platz, ich gehe mal lieber in mein Hotelzimmer und halte da meinen Mittagsschlaf ab. Hotelzimmer ist tipptopp, wunderschön. Und wie wir mitgeteilt bekommen und James nur mutmaßt, der weiß es, glaube ich, nicht, gibt es ein Drahttongerät, welches versteckt wurde und alles dokumentiert. Da er jetzt aber keinen Erfolg hat, weil er erstmal nur am Pennen ist, dann macht er sich fertig und telefoniert einmal mit der Rezeption und will sich nach Tiffany erkundigen. Und ihr soll mitgeteilt werden, dass er nach ihr gefragt hat. Dann verlässt er das Zimmer auch schon wieder und wir erfahren, in James' Abwesenheit kommt ein Mann in den Raum, also in sein Zimmer, mit einem großen Obstpräsentkorb, der toll drapiert ist, stellt ihn dann schön hin und macht sich an dem Tongerät zugange und wechselt da einmal die Spule aus, um die bisherige abzuhören und eben nicht komplett voll laufen zu lassen, um eine neue zu haben. Und James ist indes an der Bar angekommen, wo er nun mal am liebsten ist, trinkt einen leckeren Martini und beobachtet den Casino-Glücksspielraum, je nachdem. Shoutout an der Stelle an den Architekten, sagt er. Ist wie eine große Mausefalle quasi aufgezogen. Es gibt zwei Ein- bzw. Ausgänge. Und egal wie belanglos das Interesse der Hotelgäste ist oder der normalen Leute, die da vielleicht reinkommen, wenn man zur Apotheke will oder ein Restaurant, Kiosk oder einfach nur aufs Klo, man muss unweigerlich immer, immer, immer am Casino-Bereich vorbei. Da stelle ich mir die Frage, Brandschutz. Weiß ich nicht, ob das so
ja, glaube ich auch eher nicht. Aber ey, damals, Hauptsache die Leute verzocken da ihr Geld. Darauf kommt es ja an. Wenn der Laden niederbrennt, da haben sie dann schon ganz andere Probleme. Da ist nämlich das Geld weg.
Genau, und das ist gerade das Thema. James sagt, also du brauchst wirklich einen eisernen Willen, um da die Automaten links liegen zu lassen. Er hat es ja nicht mal beim Flughafen geschafft, dran vorbeizugehen. Und hier schafft es ganz gut. Er sagt, selbst man braucht einen eisernen Willen. Für ihn persönlich ist es aber auch eine sehr unelegante Falle mit den ganzen Geräuschen, Geklapper, was da so ist. So kennt er die Casinos in Europa nicht. Da ist nicht so ein Tumult. Und er beobachtet, wie Leites ihm prognostiziert hat, extrem viele ältere, wohlhabende Frauen, die wie die Hennen in einer Legebatterie nebeneinander an den Automaten sitzen und die permanent in Bewegung bringen. Quasi wie Zombies davor sitzen, also komplett geistesabwesend mit gierigen Blicken. Wenn da mal jemand was gewonnen hat, drehen sich alle um und schauen gierig die Gewinnerin in dem Fall an, die wahrscheinlich da auch keine Riesengewinne einfährt, sondern vielleicht das reinholt, was sie die letzten zwei Stunden ausgegeben hat. Aber das kriegen wir nicht so genau beschrieben. Ja, James geht dann mal die Reihe der Stores oder ja, Geschäfte in Anführungsstrichen halt ab und findet dann auch sein geliebtes House of Diamond, ist ja das Headquarter dort. Und fragt den Barkeeper, bei dem er noch nach wie vor sitzt, ob Mr. Spang heute schon gesehen wurde. Der sagt, na, der ist meistens erst abends da, wenn die Show rum ist, also die Varieté-Shows vorbei sind. Dann kommt der auch mal hier runter. Und James denkt sich, ah, okay, ich gucke mir noch mal den Casino-Bereich genauer an, gehe mal zum Blackjack und inspiziert schon mal den Tisch, wo er dann zukünftig spielen wird. Also ihm wurde ja aufgetragen, an einem bestimmten Tisch um eine bestimmte Uhrzeit einzusteigen für genau 4 oder 5 Runden, ich weiß es nicht mehr im Detail, und danach den Tisch zu verlassen, und dann hat er seine Bezahlung erhalten, auf legale Art und Weise, in Anführungsstrichen, und beobachtet, wie das Spiel von zwei bewaffneten Aufsehern auch beobachtet wird. Ihm ist es relativ schnuppe, also das ist total langweilig, es gibt nichts her, er denkt sich, okay, ich gehe wieder zum Raucherzimmer, das es da irgendwie extra gibt. Auf dem Weg dorthin sieht er noch ein paar bewaffnete Sheriffs, die da rumspringen. Also es ist ganz gut abgesichert für den Fall der Fälle. Doch das Raucherzimmer spricht ihn ebenfalls nicht an. Also es ist irgendwie nicht so sein Tag im Tiara anscheinend. Und geht deswegen dann lieber ins Restaurant. Da muss er feststellen, dass der Service extrem höflich ist und sehr zuvorkommend, aber saulangsam. Und das nervt ihn. Also die kommen anscheinend überhaupt nicht hinterher, er muss da Ewigkeiten auf sein Zeug warten, wenn es dann da ist, ist es toll, alles nett und die sind auch sehr lieb, aber sie lassen halt lang genug sitzen. Also es ist anscheinend nicht nur Servicewüste Deutschlands, sondern auch in dem Fall Servicewüste in der Wüste von Nevada, und schweift mit den Gedanken mal wieder ab, denkt an das herannahende Kartenspiel und ist ziemlich abgefuckt, weil er die ganze Zeit immer nur am Warten ist, er muss auf Aufträge, Informationen warten. Er hat keine Kontrolle und er ist halt jemand, der gerne die Kontrolle hat. Und ja, es muss halt immer alles überprüft werden. Das fuckt ihn halt einfach ab. Warum hat er dann überhaupt den Job angenommen, fragt er sich. Andererseits ist es halt eine Riesensache. Er kommt doch auch ziemlich gut voran, ehrlicherweise. Schon jetzt ziemlich weit gekommen. Sitzt im Wohnzimmer vorm Gangsterboss Serafimo. Also letztendlich, also hat es wirklich bis zum Ende der Pipeline irgendwo schon geschafft. Und er hat dann eher eine Abscheu vor sich selbst, so wie er es formuliert, weil er jetzt schon so lange in diesem Gangster-Metier drin hängt und nach deren Pfeife tanzt und ja, er sich bei diesen Leuten gerade einschmeicheln muss und er will einfach wieder er selbst sein, also James Bond sein und nicht irgendwie eine Rolle spielen, die ihm zuwider ist. Dann ist es auch ruckzuck schon 10 Uhr, er macht sich los zum Tisch eben und überlegt, es gibt jetzt zwei Optionen, wie er das Ganze zu Ende bringen kann. Entweder er bleibt unauffällig, wartet ab, oder Variante B, die auffälligere Variante, mal ordentlich Druck machen und die Dinger selbst in die Hand nehmen, damit die Steine ins Rollen kommen. Für was er sich entscheiden mag, erfahren wir nicht in meinem Kapitel, sondern in deinem Kapitel. Aber so viel vorweg, es ist meistens nicht der ruhige Weg, den der James wählt.
Absolut. Ist die Frage, wie clever das ist, aber ja. Er scheint nicht so ganz sein Tag gewesen zu sein. Also irgendwie hat alles nichts gepasst. Dann fragt er sich noch so, ja, ist hier irgendwie eine ganz nervige Sache? Was mache ich hier eigentlich? Könnte besser laufen, glaube ich, aber du hast schon erwähnt, eigentlich ist er ja da, wo er hin wollte. Insofern schauen wir mal, wie es weitergeht, ob er da draus mal Kapital schlagen kann, würde ich sagen. Die Narren unter uns würden es wohl Glück nennen, doch Bond kann von Glück reden, dass es sich um ein abgekartetes Spiel handelt. Deshalb der ultimative und gekonnt ahnungslose Profitipp. Falsch spielen, hoch gewinnen. Dann wird das schon. Bei nahezu 100% Gewinnwahrscheinlichkeit, jedenfalls kein Wunder, dass das Glücksspiel zur sicheren Bank mutiert. Mit den Regeln scheinen es die Herren des Hauses hier also eher nicht so genau zu nehmen. Bond in seinem klassischen Selbstverständnis ist natürlich der Meinung, Regeln ändern zu können. Er vergisst dabei aber nur einen entscheidenden Punkt. Er selbst ist hier nicht der Herr des Hauses und folglich sollte er vielleicht dann auch keine eigenen Regeln machen. Aber wie heißt es so schön? Das Glück ist mit den Dummen. In der Endabrechnung zeigt sich diese These jedenfalls mehr als bewiesen. Genau. Schauen wir mal. Vielleicht auch der Vorgriff von dir nochmal ein bisschen bestätigt in diesem kleinen Anteasern. Bond kommt zurück in den Spielesaal, wie du bereits gesagt hast, von seinem netten Dinner. Und der Spielesaal hat sich in seiner Abwesenheit doch etwas sehr verändert. Alles wurde fürs große Abendgeschäft vorbereitet. Und insgesamt scheint so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm zu sein. Also alles ist parat, dass später, wenn die ganzen Vorstellungen enden, die Personen dann direkt reinsteigen können und sie ihr Geld quasi verjubeln können. Ein paar Lockvögel spielen pseudomäßig und die Bank, also spielen pseudomäßig an verschiedenen Automaten und so, das fällt ihm irgendwie auf. Und die Bankhalter an den Tischen, die er vorhin begutachtet hat, wo er auch dann gleich spielen soll, haben auch gewechselt und siehe da, passend zur Happy Hour oder zur Rush Hour, wie auch immer, sind es dann hübsche Frauen auf einmal und mittendrin natürlich seine Favoritin Tiffany Case. Und er denkt sich so, ja, so langsam macht der Plan jetzt dann auch Sinn. Case wird also für ihn und sein Geld falsch spielen, so vermutet Bond mal. Und das Ganze ist natürlich wieder super getimed, weil noch laufen, wie du vorhin gesagt hast, die Varietés, die Veranstaltungen, wo noch keine Personen hier in diesen Spielesaal gekommen sind. Es ist wenig los und Bond kann quasi als einziger Spieler an den Tisch gehen und es wird keine Zeugen geben. Und gesagt, getan, er setzt sich an Case Tisch und dann geht das falsche Spiel quasi im doppelten Sinne los, weil sie erstmal so tun müssen, als dass sie sich überhaupt nicht kennen. Und Bond setzt sich offiziell nach den Spielregeln den höchsten Einsatz. Also er muss da wirklich seine, ich glaube 4 Runden sind es, spielen, dass er am Ende seinen Cash-Out, der ihm versprochen wurde, auch hat. Und ja, Bond möchte dann starten. Allerdings kommt dann einer der Aufseher hinzu und geht auf Case zu und meint nicht, ob der Herr, wenn er doch denn jetzt schon spielen wollen würde, nicht ein neues Kartenspiel möchte. Und dieses Kartenspiel wird natürlich genommen. Da gibt es keine Diskussion. Bond fügt sich erstmal dem Ganzen und hinterfragt da erstmal nicht viel. Er weiß ja, dass für ihn falsch gespielt werden soll. Und natürlich stellt sich auch heraus, dass Case beim Falschspielen super, super gut ist. Das Kartendeck wurde schon in der entsprechenden Reihenfolge geordnet. Und Case schafft es, egal wie Bond abhebt oder wie sie auch selber mischt, die Karten unauffällig immer wieder in die richtige Reihenfolge zu bringen. Und Bond ist einfach nur fasziniert von der Geschicklichkeit. Ihm fällt es auf, dass sie falsch spielt, aber da muss man schon sehr gut sein und offensichtlich ist Bond das, um das herauszufinden. Bond ist sich dann aber recht unsicher, wie er das Ganze angehen soll. Er denkt so bei sich, wie soll ich jetzt spielen, weil es soll ja nicht auffällig sein. Und er fragt sich, ob Case davon ausgeht, dass er jetzt als Standardspieler hier spielen wird und also auch ein paar dumme Fehler vielleicht macht oder ob er sie auch ein bisschen herausfordern kann und sie trotzdem noch alles im Griff hat oder er sonst nur die Kartenreihenfolge durcheinander bringt, ist sich dann aber auch sicher und überlegt so, ja, gut, ich glaube, ich werde vermutlich so oder so gewinnen. Sie hat es so im Griff, ist eigentlich scheißegal, wie ich spiele, das wird schon was werden. Und ja, Tatsache, das ist eigentlich keine wirkliche Verwunderung. Das Spiel läuft auch nach Plan. Schon bald hat Bond seine 3 oder 4 Runden gewonnen. So langsam füllt sich auch der Saal, sodass er ein bisschen Druck hat. Also die Leute von den Veranstaltungen strömen langsam in die Spielehalle. Und ja, deshalb muss natürlich die letzte Runde recht schnell zu Ende gebracht werden. Auch dabei klappt alles. Also Case hat es super eingefädelt. Bond schafft es mal knapper, mal weniger knapp, die Runden für sich zu entscheiden. Und die ersten, die an den Tisch kommen, sagen auch schon bereits: Boah, hier krasser Dude, das Glück ist ja kaum zu fassen. Offensichtlich fällt es den Leuten nicht so richtig auf, wobei die ersten auch schon so ein bisschen misstrauisch werden. Das heißt, ja, Bond schaut, dass er dann wegkommt. Und natürlich, wo ist er zu finden, wenn er nicht am Spieletisch ist? Es geht wieder an die Bar und er vernascht da ein bisschen Alkohol und sonstige Spirituosen, was die Bar halt so bietet. Und beobachtet den ganzen Saal und dabei kickt bei ihm dann die Eifersucht so ein bisschen, weil er natürlich auch an Tiffanys Tisch schaut. Er sieht, der Tisch ist super voll besetzt, ist der bestbesetzte Tisch. Drumherum stehen einige Leute, das findet er natürlich nicht so toll, da er gerne auch einer von ihnen wäre, aber eben weiß, dass sein Auftrag war, nach diesen 4 Runden, wenn du dein Geld hast, hast du dich von dem Tisch zu verpissen und dann war es das für den Abend. Joa, das stellt Bond aber natürlich, je mehr Whisky mit Flusswasser seine Kehle runterrennt, durchaus in Frage, ob das das richtige Vorgehen ist. Du hast ja vorhin davon gesprochen, dass er sich im letzten Kapitel überlegt hat, ein bisschen Druck auszuüben. Und er denkt sich nun auch, ja, ich habe mein Geld, aber ich hätte jetzt schon Bock weiterzuspielen. Und weiterzuspielen ist zwar verboten, aber ich könnte ja dann einfach zum nächsten Tisch gehen, da wird Roulette gespielt. Das ist dann nicht mehr 17 und 4 oder wie das Spiel hieß, sondern Roulette. Ist ja vielleicht ein bisschen was anderes. Und passenderweise, Höchsteinsatz sind da 5.000 Euro. Die habe ich ja jetzt auch gerade mir erspielt oder ergaunert, wie auch immer. Und natürlich setzt er dieses ganze Geld zu 100% auf Rot. Ja, könnte man sich jetzt natürlich fragen, könnte ein kurzes Game werden. Aber Bond ist sich mal wieder super sicher, dass er gewinnen wird. Und natürlich tut er das auch, bemerkt dann aber auch schon, wie nach und nach der ein oder andere Sicherheitsmann auf ihn aufmerksam wird oder vom Croupier auch hergerufen wird. Und Bond denkt sich aber so, ja, ist mir jetzt erstmal egal, die machen ja nichts, die schauen nur zu, die glotzen ihn auch nur an. Und er gewinnt tatsächlich, wie gesagt, die erste Runde, die ersten Leute rund um den Tisch bekommen Schnappatmung, aber für Bond ist es nicht genug, dass er so ein Glück hat, sondern er setzt dann gleich als nächstes alle seine fünft oder den Höchsteinsatz, er hat ja mittlerweile dann 10.000, den Höchsteinsatz auf Schwarz. Und auch dieses Spiel geht natürlich an ihn, was er dann so merkt, so ja, macht Bock auf mehr, aber ich soll es vielleicht erstmal kurz dabei belassen. Und auch das ist wieder eine richtige Entscheidung. Er schafft es, dass dieses Spiel auszusetzen, weil er da mutmaßlich auch falsch gesetzt hätte, was sein Glück ist. Und er sieht zudem, dass die Aufpasser von Serafimo ausgesandt werden und auch zu ihm an den Tisch kommen. Aber es bleibt trotzdem erstmal nur beim Belauern. Sie schauen ihn erstmal nur an. Und ja, da so eine entspannte Ruhe ist, sagt sich Bond halt, gut, dann mache ich halt doch nochmal eine Runde mit. Und natürlich geht auch sein Plan hier wieder auf, sodass er am Ende von dieser Runde mit einem netten Sümmchen von 20.000 Dollar rausgeht und er dann wirklich mal entscheidet, jetzt könnte ich es vielleicht mal gut sein lassen. Jetzt habe ich genug die Leute hier getriggert. Das ist vielleicht ganz gut. Ich lasse mir das Zeug auszahlen und entscheidet in dem Moment auch 3/4 des Geldes am Empfangsschalter in 3 großen Scheinen an Universal Exports zu schicken. Und aber auch dabei scheinen ihn die Aufpasser jetzt nicht weiter zu behelligen. Also, das, ja, er merkt so, dass die irgendwie ein bisschen aufgekratzt sind, dass er vielleicht was falsch gemacht haben könnte, aber es wird jetzt nicht übergriffig. Das heißt, er ist da sehr entspannt. Und da sonst aber nicht mehr viel passiert und er jetzt auch nicht vielleicht noch mehr sticheln will, entscheidet er sich dann in die Heia zu gehen für den Tag und es gut sein zu lassen. Genau, und damit endete das Kapitel bei mir. Ich habe mich aber gefragt, ob bei dir Universal Export und der ganze Spaß noch weiter aufgelöst wurde, warum er das Geld dahin schickt, das war mir doch ein bisschen schleierhaft, ehrlich gesagt. Also vielleicht für irgendwelche Nachweise oder so, aber es stand gar nichts dabei.
Naja, ich glaube, es wurde im Seitsatz erwähnt, dass es da irgendwie sicherer wäre, weil ich glaube, er schon davon ausgeht, dass er vielleicht sein Geld abgenommen bekommt auf eine unsanfte Art und Weise. Ja, weiß ich. Aber es wurde nicht genauer erklärt. Es ging einfach nur darum, ja, er schickt es jetzt dahin, da ist es sicher und
Ja,
weiß ich nicht,
okay.
ob das jetzt als Spende gedacht ist oder ob es die für ihn aufbewahren,
Ja,
weiß ich
ich
nicht.
habe aber auch so das Gefühl, dass es nicht mehr relevant wird für das Buch, aber vielleicht
Nee.
täusche ich mich.
Ich glaube, ähnlich wie das Tonbandgerät aus seinem Zimmer keine Geige
Ja,
mehr
aber
spielen
da
wird,
wurde ein Ding
ehrlicherweise.
draus gemacht, da habe ich auch
Ja.
gedacht, so, da kommt noch mal irgendwas, aber irgendwie, ja, hat man halt einfach mal genannt, dass da eins steht, kann man ja mal gebrauchen, vielleicht.
Ja, es ist ein bisschen. Aber was ich krass finde, sind wirklich diese Casino-Kapitel. Also hier war es ja mit Ansage, aber wir haben ja wirklich in 80% aller Romane oder Filme irgendeine Glücksspielgeschichte.
Auf jeden Fall.
Das ist schon
Und
Wahnsinn.
es beschränkt sich eigentlich
Und
auch immer auf Roulette, Poker vielleicht oder Baccarat.
Baccarat ganz oft, ja. Ja. In den Büchern war es ja ganz oft Baccarat, in den
Ja.
Filmen viel, viel, meistens dann Poker oder Blackjack, glaube ich, oder Würfel. Ja, alles Mögliche dabei, aber er ist schon krass, auf jeden Fall. Es ist schon eine krasse Affinität für Glücksspiel da und es läuft bei James halt auch immer extrem oder meistens extrem gut.
Total, und er hat auch hier wieder gesagt, dass er sich total sicher ist. Das finde ich halt immer krass. Und davor schon weiß, dass er das gewinnen wird, wenn er alles auf Rot setzt. So, ja, okay.
Ist halt nach wie vor eine, naja, nicht mal 50-50, weil du hast ja noch
Ja.
zwei Nullen drin, aber eine nahezu 50-50 Wahrscheinlichkeit oder weiß ich nicht.
Ja.
Ah, krass. Ja,
Aber läuft
Respekt.
bei ihm. Ich glaube, in
Definitiv.
irgendeinem Buch hatten wir es, wo er gezockt hat und sich dann irgendwann verzockt hat und quasi bei Null wieder rauskam. Aber ich weiß tatsächlich nicht mehr, welches Buch das war. Müsste jetzt lügen. War, glaube ich, auch nicht relevant. Aber das war so die einzige Szene, die im Kopf geblieben ist, wo er mal nicht mit mehr rausgegangen ist, als er reingekommen ist.
Ja, bei Casino Royale läuft es auch nicht so gut. Am
Okay.
Ende dann schon wieder, aber zwischenzeitlich läuft es sehr, sehr
Da
schlecht.
kommen wir ja noch hin. Da bin ich mal
Naja,
gespannt.
ist ja noch lange hin, ehrlicherweise, in den, was die Filme angeht. In den Büchern wäre es das Erste gewesen. Aber na gut, wir driften ab. Wir wollen ja weit gucken, wie es weitergeht, ob James im Leben bleiben darf, ob James seine restlichen 5000 behalten darf oder ob er, ja, Serafimo zum Opfer fällt. Kapitel 18 trägt den Namen, den sehr romantischen Namen, Dämmerung im Knutschkino. Endlich darf James den großen Serafimus Spang und sein sonniges Gemüt kennenlernen, wenn auch nur kurzweilig. Dafür verbringt er etwas mehr Zeit mit dem Homeboy Ernie Corello und macht Gebrauch von seiner Taxi-Flatrate. Doof nur, dass er damit unverhoffte Aufmerksamkeit auf sich zieht und mir nichts, dir nichts, kommt es zu einer klassischen Verfolgungsjagd, deren Ende ein Wiedersehen mit zwei unangenehmen Zeitgenossen mit sich bringt. Schön, dass man dieses Aufeinandertreffen bei entsprechendem Ambiente einrichten konnte. So, nächster Abend. James sitzt im Taxi von Ernie, hat keinen Bock mehr irgendwie zu warten und wollte Kontakt zu irgendwem haben, in dem Fall halt zu Ernie. Er erzählt beiläufig von seinem kleinen Coup, also wie er da zu seinem Geld kam, aber das wird Mr. Spang nicht wehtun, da sind sich beide einig. Das bestätigt Ernie auch, denn Serafimo hat wohl einen Cadillac mit einer Frontscheibe, bestehend aus Sehstärke, sodass er keine Brille tragen muss. Außerdem hat er sich so eine Art Geisterstadt, ein ehemaligen Silberabbaugebiet, gekauft und es als Westernstadt restauriert, inklusive Lokomotive, die zur nächsten Geisterstadt fährt, in Anführungsstrichen. Und da macht er jede Woche, einmal die Woche, so eine dekadente Fahrt und dabei werden seine Gäste fein verköstigt und er selbst fährt das Ding. Das erklärt auch, warum James ihn noch nicht bisher, also am heutigen Tag gesehen hat oder nur kurz gesehen hat. Der reiche Chef spielt halt mit seinen Spielgefährten in seiner eigenen Stadt. Und mehr als einige böse Blicke vom Hotelpersonal hat James auch noch nicht kassiert. Also irgendwie ist seine Aktion bisher unterm Radar gelaufen. Und an dem Morgen ging James recht früh zum Friseur. Hatte sich gedacht, okay, keine Ahnung, hab nichts vor. Vielleicht mache ich mal eine neue
Man
Frisur.
kennt's,
Keine,
man kennt's.
was einem so einfällt. Und bemerkt auf einmal einen Mann neben sich im Bademantel, auf dem Gesicht heiße Handtücher und eine Dame macht ihm die Nägel extrem vorsichtig, die Frau auch extrem nervös. Und James bekommt vom Chef des Salons die Haare geschnitten und verfolgt, wie unfassbar nett, in Anführungsstrichen, der andere Mann seine Zustimmung der guten Dame immer nur zuschnaubt, wenn die ihm irgendwie was um irgendwas bittet, um den Job halt machen zu können. Am Ende verletzt das Mädel den Mann aus Versehen, der rastet komplett aus, wirft alles durch die Gegend, ballert ihr ein paar und beim Rausgehen schreit er den Chef an, dass er jetzt die gute Frau gefälligst entlassen soll. Die wäre einfach unfähig. Der sagt dann nur, ja, Mr. Spang, macht er. Und die Stimmung ist, naja, dezent gekippt, würde ich mal sagen. Dann wiederum schnauzt der Chef des Ladens das Mädchen auch nochmal an. Bond geht dazwischen und sagt, er soll damit aufhören. Bezahlt und hört, wie sie sagt, dass es nicht ihre Schuld sei. Mr. Spang war heute irgendwie außergewöhnlich aufgeregt. Irgendwas stimmte nicht mit dem. Also der war da irgendwie selber für schuld. Und das wiederum freut James sehr zu hören, dass seine Aktion da irgendwie für Unruhe gesorgt hat. Also das war schon mal der Morgen im sehr interessanten Verlauf. Dann wird Bond wieder aus seinen Gedanken von Ernie gerissen, der sagt, ey, wir werden verfolgt. Vor uns ist ein Wagen, hinter uns ist ein Wagen. Ist ein bisschen wild gerade hinter uns im Wagen. Ist so ein roter Sportwagen. Die haben Golfschläger zwar dabei im Kofferraum, allerdings demonstriert Ernie James mit einem Aufknallen des Auspuffs, wie schnell die Leute hinter ihm dann doch irgendwie ihre Hände am Revers haben, um da irgendeine Waffe zu ziehen. Also sehr, sehr hibbelig, die Guten. Es seien warme Brüder von der Detroit Purple Bande. Also irgendwie haben wir hier so ein Ding mit, weiß ich nicht, homosexuellen Auftragsleutchens von irgendwelchen Banden in dem Buch, keine Ahnung. Es lägt ja nahe, dass es Wind und Kid sind. Scheint nicht so. James will Ernie nicht in Schwierigkeiten bringen, sagt, ja, lass mich doch hier raus, es passt schon. Der will aber das gar nicht hören und sagt, ey, das passt schon alles. James soll nur für die Schäden aufkommen, die er verursacht. Und der steckt ihm direkt mal an Taui zu und sagt, komm, das ist die Anzahlung, das kriegst du dann nachhinein. Das sollte für den Anfang reichen und Ernie hat richtig Bock. James hält schon mal seine Waffe in einem Anschlag und ist auch positiv aufgeregt. Endlich passiert mal was, endlich wieder Action, geil. Dann tritt der gute Corello auf die Bremse. Der Sportwagen knallt natürlich voll in sie rein. Die Kotflügel sind verkantet und verbogen und die zwei Dudes müssen erstmal aussteigen, um ihr Auto zu richten, um weiterfahren zu können. Das heißt für Ernie natürlich durchtreten und abhauen. Währenddessen überholen sie den Wagen vor ihnen. Ein Chevrolet war das, glaube ich. Und beim Überholmanöver schießen die Insassen auf Ernie und James. Das Taxi kriegt da auch gut einen ab. Ernie fährt schnell um die nächste Ecke und hält dort an, damit James entspannt aussteigen kann, sich positionieren kann und eben seine Waffe ziehen kann. Das macht er dann auch. Der Chevrolet verliert dann komplett die Kontrolle, knallt erst in den Baum, dann einen Laternenfall. Anschließend überschlägt er sich noch als wirklich komplett Karambolage. Und dann beginnt der Wagen auch noch zu brennen und im Inneren will jemand schnell den Wagen verlassen. Und James weiß genau, ja, wenn die Flamme da an die Dingenspumpe geht, dann geht das Ding gleich in die Luft und das ist das Grab von denen da drin. Dann bemerkt James, dass Ernie auf seinem Sitz zusammensackt. Der blutet wie ein Schwein. Und teilt James mit, der soll ihn zum Arzt fahren und ja eben hinne machen, weil der Jaguar, der hinter ihm war, der rote Sportwagen, der kommt gleich. Also schwingt sich James hinter Steuer, fährt los, weg vom Schauplatz des Spektakels und ja, mir nichts, dir nichts, ist auf einmal der Sportwagen hinter ihnen. Ernie navigiert James schließlich in ein Autokino, wo sie denken, sie sind sicher, verstecken sich da in irgendeiner Reihe. Oder wie, ist kein Autokino, es wird hier als Knutschkino bei mir betitelt. Also ein bisschen mit Vorahnung das Ganze. Mhm. Dort bezahlen sie halt ihren Betrag, kriegen dann dieses Mikrofon oldschool-mäßig da reingehangen. Und ja, James beobachtet im Rückspiegel die ganze Zeit, wie die Autos kommen, aber keins davon ist der Jaguar. Dann bettelt Ernie James an, den Scheiß doch bitte abzustellen. Er möchte die Kacke von dem Film nicht hören, ist überhaupt nicht sein Geschmack. Und er soll lieber die Augen offen halten. Und dann geht's aber ab zum Arzt, wenn hier jetzt keiner kommt und wir jetzt wie vermeintlich abgeschüttelt haben, weil er wird auch zunehmend schwächer. James schaut sich immer wieder um, entdeckt nichts Verdächtiges und auf einmal riecht er Rasierwasser und prompt bekommt er eine Waffe ins Gesicht gehalten, so wie Ernie auf der anderen Seite ebenso. James soll mit auf eine Spritztour kommen, soll keine Faxen machen und ansonsten ist sein Kumpel tot. Dann will James aussteigen und eben mitkommen, verspricht dann Ernie, so schnell wie möglich zurückzukommen. Schauen wir mal, wie gut das klappt. Daraufhin lacht auch sein Gegenüber und sagt, ja, klar, ist klar. Dann kriegt Ernie noch eine Waffe an den Kopf, wird K.O. geschlagen und James wird eben zum Auto geführt, überlegt kurz noch, ob er seine Beretta zieht, um sich zu wehren. Ja, aber die beiden Männer warten halt nur auf die Einladung, dass er eine Waffe zieht, um ihn zu erschießen. Also das wäre ziemlich dumm. Ja, und mit diesen Mordgefühlen im Bauch folgt er ihnen stumm und sie geleiten James dann zum Tor, zum Ausgang, zu ihrem Wagen, wo er dann einsteigen muss und ja, unschön mitgenommen wird.
Lief nicht so nach Plan, würde ich sagen. Wurde bei dir Ernie nur zusammengeschlagen oder, weil bei mir, ich habe es so verstanden, dass er umgelegt wurde, was aber dann schon wieder wild wäre, weil Bond mal wieder verantwortlich wäre für den Tod seines Freundes / Mitstreiters, Gehilfen, wie auch immer.
Also ich habe rausgelesen, dass er nur eine abbekommen hat und K.O. gegangen ist, aber das Ding ist ja eben jetzt nicht versorgt wird, wird er eh sterben. Also weiß ich nicht. Vielleicht ist das schon eine Vorahnung auf das, was passiert bei dir.
Ja. Ich konnte es auch nicht ganz auflösen, aber gut. Schauen wir mal. Ich würde sagen, gehen wir mal zu Kapitel 19. Was da noch so abgeht. Bond darf ja jetzt ein neues Taxi quasi mitfahren. Ohne mein Drink sage ich nichts. Eine filmreife Aussage mitten in der Wüste. Und was könnte zu dieser trostlosen Gegend besser passen, als ein bisschen Haut drauf, bei dem die Fäuste fliegen? Willkommen zu einem guten alten Westernstreifen. Bud Spencer und Terence Hill wären wahrlich stolz. Doch diesmal in der Hauptrolle der hochgeschätzte James Bond persönlich. Spectreville gibt dazu noch eine passende Filmkulisse, bei der man sogar meinen könnte, dass ein Hinweis dahinter lauert. Doch der Streifen liefert nur noch mehr Material für eine reife Filmkritik. Von einem klassischen Western kann hier nicht ausschließlich gesprochen werden. Offenbar hatte auch das Marvel-Universum seine Finger im Spiel. Superkräfte à la Hulk und ähnlicher Konsorten sind nicht von der Hand zu weisen. Doch geht es hier überhaupt noch um einen Spielfilm oder ist Bond einfach nur im falschen Film? Das ist die Frage. Wieder mal eine wilde Aufmachung, ich gebe es zu. Aber hat sich so ergeben. Die Guten sind im Auto angekommen und ja, Bond kann sich natürlich ein paar Kommentare nicht verkneifen. Wir erinnern uns, das ist der besagte Wagen, der vorhin den Auffahrunfall hatte und dementsprechend sieht er halt auch aus. Und Bond meint so, ja, ist jetzt nicht gerade die beste Karre, um jemand irgendwie wegzubringen. Dann ist es auch noch ein Sportwagen, das heißt, der eine Dude muss sich hinten irgendwie reinklemmen und zusammenfalten, damit der Bond irgendwie die Waffe ins Genick halten kann. Und zu allem Überfluss fehlt dann unter anderem halt auch noch der Kotflügel und die Windschutzscheibe, könnte also spaßig werden. Ja, kommt natürlich nicht so gut an, diese Sprüche von Bond bei seinen Aufpassern, bekommt dahingehend dann natürlich auch keine Antwort, wohin es eigentlich geht. Und man einigt sich auf Schweigen, sodass er, ja, dann erstmal gefahren wird und Bond sich anhand der Straßenschildern selbst beantworten kann, wo es hingeht, nämlich nach Spectreville, das ist die Ghost City sozusagen, die sich der gute Spang unter den Nagel gerissen hat. Und ja, Bond hat so eine Vorahnung, so eine Vermutung, was ihm da blühen könnte. Angenehm soll das wahrscheinlich auf jeden Fall nicht werden. Und vermutlich sind die ganzen Sachen jetzt auch quasi ja, die Rückzahlung für seine Spirenzien im Casino. Aber er ist sich sicher, so Ernie würde er schon noch gern rächen. Also so wie mit dem umgegangen wurde, egal ob jetzt tot oder nicht, das können wir, glaube ich, an der Stelle festhalten. Geil fand Bond auf jeden Fall nicht und dafür will er den aber mindestens noch einen Arschtritt verpassen. Am liebsten natürlich mehr. Da man sich ja geeinigt hat, dass man nicht groß über irgendwas spricht, weil irgendwie alle keinen Bock haben zu reden, verläuft die Fahrt recht ruhig und Bond kann sich Gedanken über Gott und die Welt machen. Und er fragt sich dann natürlich auch, ob er irgendwie aufgeflogen ist. Und er fragt sich auch, wie er sich rausreden kann aus der ganzen Nummer, wenn er dann gefragt werden würde. Und er legt sich da auch schon was zurecht und sagt so, hey, ich kann das alles eigentlich ganz gut erklären mit den Verfolgern und seine Aktionen im Casino. Da habe ich einfach nur was falsch verstanden, von wegen, ich darf nicht mehr an dem Tisch spielen, aber ein anderer ist okay. Und überlegt sich da halt irgendwas zurecht. Er bildet sich auch ein, dass er mit seinem ganzen Gehabe, das er die letzten Tage und seinen eigenen Regeln, die er da gebracht hat, eigentlich ja dem Spangled Mob recht viel Anhaltspunkte gegeben hat, dass er allen Aufgaben gewachsen sei und sie könnten ihm ja gern mehr Aufgaben übergeben, weil er ja alles im Griff hat. Finde ich etwas blauäugig, aber mal sehen, wie das der Spangled Mob dann selber sieht. ernährt sich, wie du auch schon in einem Kapitel vorher gesagt hast, oder ich glaube am Anfang sogar, im ersten Kapitel von heute, seinem Ziel eigentlich. Er ist am Ende der Pipeline angekommen und war, ja, muss jetzt eigentlich nur noch ein paar Beweise finden und die werden sich schon irgendwie finden lassen für den Diamantenschmuggel jetzt dann, wenn er irgendwie Serafimo in seiner eigenen Geisterstadt da irgendwie aufsucht. Da wird sich schon irgendwie was zusammen basteln können. Wie er nur aus diesem ganzen Schlamassel rauskommt, den er ja offen gestanden schon hat, die Gedanken schiebt er sehr weit weg. An seiner eigenen Sicherheit liegt ihm im Moment nicht allzu viel. Nach 2 Stunden Fahrt, vielen Fliegen im Gesicht, da dank fehlender Windschutzscheibe über Land, kommen sie dann auch endlich an das abgezäunte Gelände von Spectreville. Zutritt natürlich strengstens verboten, sie werden aber durch irgendwie so Sicherheitsschleusen mit, ja, Gegensprechanlage und hast du nicht gesehen, irgendwie eingelassen. Da reicht es dann auch, dass seine 2 Gefährten nur ihren Namen nennen, das soweit ausreichend, und das Grundstück gibt halt erstmal auch nicht viel her. Also ist komplett in der Einöde, komplett in der Wüste. Irgendwann fahren sie dann in eine ausgedünnte 20-Häuser-Siedlung rein und das scheint der Kern des Ganzen zu sein. Und es ist sogar ein Gefühl von, es steppt der Bär. Es gibt eine Art Läden oder 1-2 Läden, es gibt sogar einen Saloon, es gibt eine Bank. Also kannst du irgendwie alles finden und Bond hat trotzdem die ganze Zeit Gefühl, dass das Ganze irgendwie nur eine Schaukulisse ist. Also könnte auch, ja, aus einem schlechten Westernfilm sein.
Genau, so eine geile Westernkulisse,
genau,
die irgendwie so ein bisschen verloren da rumsteht. Ja.
Ganz genau. Ich habe mir das dann auch so vorgestellt, in dem Moment, wo er es gesagt hat, dass nur die Fassaden quasi wie so dünne Bretterwände hochgeklappt sind und dahinter einfach nichts mehr ist, dass du wie durch so ein, einfach nur so eine Bretterwand durchgehst, dann wieder in der Wüste stehst.
Ja, wie so eine Filmkulisse letztendlich.
Genau. Ne? Ja. Genau. Vor dem Saloon wird aber dann tatsächlich angehalten und Bond sieht seine Chance gekommen. Das Ganze ist, wie passend zu einem Westernfilm, mit Pendeltüren ausgestattet und während sein erster Aufpasser vor ihm durchgeht und der zweite noch hinter ihm ist, ja, lässt er ihn auch durchpassieren und nützt dann diesen kurzen Moment der Unachtsamkeit oder auch dieses Sichtschutzes vor dem Mann, der vor ihm hergeht, und springt mit einem Satz durch die Tür durch und auf den Mann drauf. Und es entwickelt sich tatsächlich eine kleine Rauferei, bei der die Fäuste fliegen. Ich bin tatsächlich, so wie es beschrieben wurde an der Stelle bei mir im Buch, stark an einen Western erinnert worden, wie die da aufeinander rumgewälzt sind und aufeinander eingekloppt haben. Es war wirklich Fäustekampf at its best, würde ich mal so sagen. Und Bonds Überraschungsmoment verfliegt natürlich relativ schnell. Zudem ist er in der Minderzahl, weil die beiden zu zweit sind. Es wird recht unübersichtlich. Es fallen Schüsse, die auch von Bond ausgehen, als er sich irgendwie eine Waffe sichern kann. Und er scheint auch den einen der beiden, der noch außerhalb des Saloons steht, irgendwie zu erwischen. Aber danach kassiert er dafür umso ordentlicher im Zweikampf und schafft es aber doch irgendwie, die Oberhand zu gewinnen. Und schickt dann auch den zweiten K.O. und ja, versucht sich dann erstmal halb leblos wieder zu erholen, und ja, nachdem er den Mann auf die Bretter schickt mit einem, weiß ich nicht, er wirft ihn aufs Kreuz quasi und er fliegt durch den halben Raum, räumt noch so ein elektrisch klimperndes Klavier ab, das da wohl die ganze Zeit noch mehr passend zu einer Filmkulisse vor sich hingespielt hat, ohne dass jemand dran saß, was dann auch eine angenehme Ruhe gibt, wie Bond findet, und er sich erstmal, ja, seine Wunden lecken kann und schauen kann, was eigentlich jetzt gebrochen ist und wie verletzt ist oder auch nicht. Kommt dann recht schnell zum Schluss, dass schon alles nicht so schlimm ist. Das ist wiederum aber ein bisschen schwierig, weil er hat auch gar nicht viel mehr Zeit. Denn plötzlich wird hinter ihm gesprochen und er soll sich nicht weiter bewegen, sondern ganz ruhig umdrehen. Und plötzlich sind für jede Person, die er gerade eben erledigt hat von den 2, nun nochmal 2 weitere gespawnt, sodass er sich irgendwie 4 Personen gegenübersteht, die aus dem Nichts hinter ihm aufgetaucht sind, wo auch immer sie herkommen. Und natürlich passenderweise ist der Chef persönlich mit vor Ort in voller Cowboy-Montur. Also es entwickelt sich tatsächlich auch weiterhin zu einer filmreifen Auseinandersetzung. Bond spricht von einem lächerlichen Anblick. Wenn seine Position nicht so miserabel wäre, würde er da sicher auch ein paar Sätze zu finden. Das unterlässt er lieber, aber auch die Gefolgsleute, unter anderem die gute Tiffany Case sowie Wind und Kid, die er dabei hat, sind in ähnliche Monturen gekleidet, was eine schon, ja, irgendwie bizarre Szene für ihn macht. Die Laune von Speng, man kann sich's vorstellen, ist aber tatsächlich eher so mittel, und das ganze Durcheinander und die ganzen Nixkönner hier auf dem Haufen, die Bond mal eben so ausgeschaltet hat, die gehen ihm auch hart auf den Sack und die sollen gefälligst mal weggeräumt werden und Bond hat mitzukommen. Und es geht durch die einzige weitere Tür, die 2. Tür aus dem Saloon, auf der Rückseite raus. und sie kommen plötzlich in einem riesen Bahnhofsgebäude raus, wo ich mich gefragt habe, hat man von vorne nicht gesehen oder weiß ich nicht. Aber ja, sie kommen in einem Bahnhofsgebäude auf jeden Fall raus, so wurde es zumindest bei mir beschrieben. Und Bond scheint plötzlich alles um ihn herum zu vergessen und er schmilzt nur so dahin, denn da steht ein Prachtschiff, die alte Dampflok aus 1870 und er kann alles aufzählen, Namen und Klasse und Wahnsinn, die gute Cannonball ist ein Prunkstück, also das sich da der gute Serafimo gesichert hat. Und vielleicht hat Bond irgendwie auch ein paar zu viel auf den Deckel gekriegt, aber er ist da hin und weg und hat irgendwie für nichts anderes mehr im Blick. Seine Aufpasser sind irgendwie so ein bisschen stolz, dass sie hier in der ganzen Organisation mitarbeiten dürfen und auch den Zug betreten dürfen. Aber für die Romantik ist es gerade tatsächlich der falsche Zeitpunkt, wird ihm dann auch recht schnell klar gemacht. Natürlich im Inneren des Zugs, im Waggon auch purer Luxus. Für Bond was ganz Neues gefühlt. Und ja, er kriegt so langsam den Gedanken, dass vielleicht hinter den Spangs mehr steckt, als er gedacht hat, dass sie doch sehr einflussreich sein könnten. Ich erspare dann die weitere Beschreibung von dem pompösen Wagen, weil es war wirklich sehr ausladend bei mir. Genau, im letzten Endes kommen sie dann im letzten Waggon, im letzten Zimmer an. Dort wartet Spang, wie auch Case, schon auf ihn, die da irgendwie seine, weiß ich nicht, Frau spielt oder man weiß es nicht genau. Und er macht es sich aber ohne Aufforderung, also Bond in Person, erstmal auf dem Stuhl bequem, ohne große Aufforderung, zündet sich sein Kippchen an und Case scheint durchaus etwas verunsichert, also er beobachtet auch die ganze Lage und Spang hingegen ist durchaus sehr verärgert, also die Laune hebt sich da nicht, will natürlich wissen, was hier abgeht und was Bond eigentlich für eine Scheiße baut und Bond sagt so, ganz ehrlich, ohne Drink, vergiss es, sage ich hier gar nichts, also ihr müsst mir schon hier ein bisschen den Arsch pudern, dass ihr irgendwas aus mir rausbekommt und er hätte gerne den klassischen Bourbon mit Flusswasser oder Whisky mit Flusswasser, was auch immer, also da ist er voll auf den Geschmack gekommen. Und als er ihn endlich bekommt, erzählt er seine zurechtgeschusterte Geschichte, die natürlich nicht wirklich verfängt, teilt Spang mit, dass er es irgendwie gar nicht so cool findet, auf den Arm genommen zu werden, es ist irgendwie nicht so seins und mit seinem Geld, da macht er natürlich auch, was er will und wenn das Spielen ist, dann ist das eben so, da lässt er sich auch nicht von abhalten und die Leute, die er die ganze Zeit da im Nacken hat, die ihm hinterhergerannt sind, das kann sich Spang auch mal sparen, hat er auch nicht so gerne. Hätte ja auch mal auf sein Zimmer anrufen können, da stand ja ein Telefon, Durchwahl für sein Zimmer wird ja wohl irgendwo in seinem eigenen Hotel, in seinem eigenen Haus bekannt sein und dann hätte man ja mal quatschen können. Wie gesagt, es zieht alles leider nicht so wie erhofft. Es gibt nämlich dummerweise ein paar Neuigkeiten aus London, die Spang zugespielt wurden und da drinnen steht unter anderem, dass der gute festgesetzte Franks irgendwie rausgekommen ist, dass der festgesetzt wurde und Bond gar nicht der echte Franks ist. Und das führt natürlich jetzt auch nicht gerade dazu, dass Bond irgendwie eine bessere Position hat. Bond versucht noch so ein bisschen zu begreifen, was das heißen könnte. Gleichzeitig merkt er, dass er seinen Auftrag gerade erfüllt hat. Denn er hat damit die Verbindung, dass die beiden Spangs in London und in Las Vegas zusammengehören beziehungsweise einen guten Draht haben und diese Mittelsmänner auch gegenseitig kennen und dass also der heiße Draht ist, wo die Diamanten hin und her gegeben werden. Er denkt auch, das müsste relativ schnell mal an M weitergegeben werden, fragt sich gerade nur ein bisschen wie und Bond versucht noch weitere Ausreden, um irgendwie Zeit zu gewinnen, aber das hat sich jetzt natürlich mit der Nachricht aus London irgendwie erledigt und Serafimo versichert ihm auch, dass er bei Zeiten, wenn Bond jetzt schon nichts sagt, alles herausfinden wird. Dafür hat er auch seine zwei schönen Gehilfen, Wind und Kit. Die dürfen ihre Stollenschuhe auspacken und es geht aber nicht um eine Runde Fußball, sondern Bond kann sich schon so ein bisschen vorstellen, was das vielleicht heißt und nimmt sich aber auf jeden Fall vor, dass er Hauptsache irgendwie dicht halten und am Leben bleiben muss. Also egal, wie groß der Schmerz ist, er muss Felix und auch Ernies Sicherheit irgendwie garantieren und wahrscheinlich auch die von Case, denn da ist er sich auch mittlerweile sicher, dass die hier irgendwie nicht so ganz freiwillig da ist. Genau, und damit endet das mit relativ dunklem Ausblick auf Bonds nächste Minuten, Stunden und wir gehen rüber zu Kapitel 20. Außer ich habe irgendwas vergessen. Ich habe es versucht, ein bisschen kürzer zu fassen, war durchaus ein längeres Kapitel.
Ja.
Hat sich viel getan. Definitiv,
ich glaube auch heute das längste Kapitel. Ich glaube bei der Enddiskussion jetzt nur am Ende
Ich weiß nicht, ob es Holder gegangen ist, vielleicht auch, dass auch Tiffany nochmal zur Rechenschaft gezogen wird von Spang und gefragt wird, ey, hast du denn nicht geschnallt, dass das nicht stimmt, dass der nicht halt der Frank sein kann? Was bist du denn für eine dumme Kuh? Und sie meinte dann einfach nur, ey, sie hat drauf gehört, was ABC gesagt hat. Und sie macht halt einfach nur ihren scheiß Job und mehr nicht. Sie stellt das nicht in Frage, wenn das von höheren Instanzen abgesegnet wurde. Was natürlich noch aufwirft, wer um Himmels Willen ist ABC, weil damit haben wir noch gar nichts zu tun.
Ja.
Und man merkt halt, James hat halt ausgespielt gerade, ehrlicherweise. Ja, also weil er hat keinerlei Option.
Ich meine, man könnte sagen, er hat ja seinen Auftrag erfüllt, nur die Nachricht, dass er ihn erfüllt hat, die kommt halt bisher noch nicht bei M an, wenn er jetzt nicht irgendwie seine Position sich schnell bessert, ehrlich gesagt.
Aber da muss ich auch noch mal hinterfragen, ja, was hat er jetzt Neues rausgefunden? Weil es war doch relativ schnell von Anfang an klar,
dass die Spang-Brüder
da drin hängen.
Ja, aber also, er hat jetzt, ich glaube, jetzt ging es darum, dass er dadurch auch eigentlich einen Beweis hat, den er aber ja nach wie vor meiner Meinung nach nicht in der Hand hat.
Genau, das ist nur eine Aussage.
Dass die sich ausgetauscht haben, dass der Franks vor Ort von dem anderen irgendwie herausgefunden wurde, also von dem anderen Bruder Spang, herausgefunden wurde, dass der Frank irgendwie einsetzt, aber ja, ich fand es jetzt auch nicht die krasse Ding, aber da wurde ein bisschen drauf rumgeritten, dass das ja jetzt die Erledigung seines Auftrags bedeutet.
Weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht so genau, also ohne handfeste Beweise wird es da, glaube ich, schwierig.
Ja, okay, aber wie gesagt, es wirkte recht aussichtslos. James macht sich irgendwie Hoffnung, er hat sein Ding wenigstens zu Ende gebracht. Ich sage, weiß ich nicht, weil du hast nichts in der Hand, ehrlicherweise, und viel mehr Informationen als das, was ihr von vornherein wusstet oder was dem Felix sagen konnte, hat er jetzt auch nicht gehabt. Aber hey, schauen wir mal, was draus wird.
Schön, dass er seinen Auftrag erfüllt hat. Glückwunsch dazu an der Stelle.
Kapitel 20 bringt vielleicht etwas Klarheit oder eben nicht. Es heißt nämlich, und aus der Spitze schießen Flammen. Die gute Tiffany entpuppt sich als wahre Lebensretterin und hat sogar hilfreiche Ideen, um James bei seiner Flucht zu unterstützen. Jedoch darf man sich nicht auf all ihre Aussagen zu 100% verlassen. Ansonsten könnte man mit leerem Tank dastehen. Es kommt zum finalen Showdown zwischen James und Serafimo. Es heißt, Draisine gegen Locke. Die Auflösung erfolgt mit einem Feuerwerk. Es ist ein ehrlicherweise ziemlich beknacktes Kapitel. Also es macht so viele Logiklöcher auf, aber ich versuche es neutral rüberzubringen.
Können wir an der Stelle auch, wenn es bei dir auch als Draisine beschrieben war, ich hatte schon eine Vermutung. Ich habe das natürlich gegoogelt, weil ich dachte so, ja, Draisine ist jetzt mir nicht ganz so geläufig. Also ihr könnt euch das so vorstellen. Schuh des Manitou, da wo der gute Indianer drauf sitzt, nur mit Motor.
Ja, genau. Und das hat mich auch erstmal verwirrt, weil ich dachte, ein Bild vor Augen mit eben, na, weiß ich nicht, diesem Trampelding letztendlich. Und dann google ich es nochmal, um zu bestätigen, und du findest nicht ein Bild mit irgendeinem Motor. Also es ist halt immer irgendwie Handbetriebe letztendlich oder Fußbetriebe, aber naja, gut.
Ja, ich hab einfach diese Filmszene im Kopf gehabt, wo dieser Indianer dieses Auf- und Abwippen, damit sie irgendwie im Schritttempo auf dieser scheiß Strecke vorankommen. Und das ging mir nicht mehr so ganz aus dem Kopf, das Kapitel über. Und wenn dann von der 100 km/h schnellen Lok verfolgt, was ich will nicht vorwegnehmen, wird's spannend. Aber du hast sie schon angeteasert. Lok gegen Draisine. Wir werden sehen.
Gut. James ist erstmal ganz anders unterwegs. Er glaubt nämlich, unter Wasser zu sein, mit einem viel zu engen Taucheranzug, und wird aus dieser Illusion von irgendeiner Frau gerissen, die ihn immer wieder versucht, in die Welt der Lebenden zu bekommen. Schafft sie dann irgendwann auch, und er merkt halt einfach, sein Körper ist am Ende und er will am liebsten einfach hier nur an dieser Stelle liegen bleiben, wo immer auch das sei, er kann nicht mehr. Doch dann denkt er an die zwei Affen, Vince und Kit, und auch Spang, und dann kehrt der Lebenswille und der Hass wieder in ihn, und er erinnert sich, wie sie auf ihn eingetreten haben wie irre und ihn so hingerichtet haben und dabei freudig gegrunzt haben, und das motiviert ihn weiterzumachen. Das Mädchen, was sich dann mittelfristig als Tiffany Case ausstellen wird, sagt ihm, er sei in der Bahnhofshalle und sie müssten hier ganz dringend weg. Nachdem er da zusammengetrescht wurde, wurde da halt eben gefesselt hingelegt. Alle sind dann ins Bett gegangen. Warum auch immer? Also es macht egal, wenig Sinn einfach. So, Tiffany hat sich so eine Stunde lang schlafen gelegt und dann gedacht, okay, jetzt pennen alle, dann gehe ich zurück und befreie den, weil der irgendwie nicht ganz so einen an der Latte hat wie alle anderen hier. Und ja, er versucht dann eben ihr zu folgen oder die Richtung einzuschlagen, die sie vorschlägt, und kann dabei erstmal nur kriechen und nur mit Tiffanys Hilfe irgendwie so dahin humpeln. Auf dem Gleis steht, wie schon angekündigt, eine Draisine, um die Strecke zu überprüfen. Das ist ihre eigentliche Funktion. Die wurde frisch aufgetankt, die ganzen Kanister stehen noch drumherum. Und James verschüttet das Benzin überall am Gleis oder am Bahnsteig, der aus Holz ist, aus irgendeinem Grund. Tiffany kündigt schon an, wenn wir das Ding anlassen, wird es laut, dann kommen alle wach und kommen. Und so schnell sind wir damit nicht unterwegs. Also weiß ich nicht, wie geil das ist, aber unsere beste Option. Und wie gesagt, James packt sich dann die Kanister, schüttet das ganze Benzin aus. Und als sie das Ding anlässt, steckt er alles in Brand, sodass der ganze Laden da eben in Flammen aufgeht. Und sie brausen mit der Draisine davon. James hofft innerlich, dass Twint und Kit in den Flammen verrecken werden, bezweifelt das Ganze aber und hofft auch darauf, dass die blöde Lok kaputt geht, sodass sie nicht da irgendwie noch in Bredouille kommen. Tiffany sagt, James sehe absolut beschissen aus.
Das will man hören.
Der Agent ergänzt und sagt, ja, es ist nicht nur optisch so, auch so innerlich fühle ich mich gerade so. Aber es ist nichts gebrochen, alles gut. Mit 80% Prügel war anscheinend gemeint. Wir verzichten auf stärkere Knochenbrüche. Er lebt, das ist das, was zählt. Das ist jetzt alles erstmal super, dass sie da auf der Flucht sind. Aber wie geht's jetzt weiter? Und was wird jetzt aus Tiffany vor allem? Weil sie sich ja gerade gegen ihren Job oder gegen ihren Boss viel mehr gewendet hat. Und außerdem will James nochmal sich gerne mit Wind und Kid auseinandersetzen. Die gehen ihm nicht aus dem Kopf. Tiffany sagt, ich habe die noch nie ohne Maske gesehen. Die tragen halt ständig ihre scheiß Maske. Seien angeblich aus Detroit, richtig krasse Typen, sehr, sehr gefährlich. Und vermutlich bereits hinter ihnen her. Ist aber egal, sie fahren jetzt nach Rhyolite, die andere Stadt, mit der da die Strecke eben verbunden ist. Und da schnappen sie sich ein Auto, fahren über die Grenze nach Kalifornien. Und sie hat jede Menge Geld. Und James hat ja noch hat jetzt wieder seine Waffe, weil die hat sie auch mitgenommen und ihm wieder in die Hand gedrückt. Und dann fahren sie erstmal zum Arzt, damit James wieder auf die Beine kommt. So weit, so gut. James checkt seine Waffe, hat noch 4 Patronen, also eine im Lauf und 3 in der Kammer. Ja, schauen wir mal, was damit so geht. Auch seine überrestlichen Klamotten, die er anhat, sind nicht mehr so ganz vollständig. Sein Zigarettenetui ist leider weg. Das ist für jemanden, der krankhaft nikotinabhängig ist, natürlich ein Problem. Geld und Pass sind aber noch da. Dann tuckern sie entspannt mit 50 Sachen über die Strecke dahin, eine Stunde lang ungefähr. Doch dann bemerkt James ein Geräusch, ein Zittern der Gleise, ein Lichtschein in der Ferne. Und naja, wer hätte es damit rechnen
da
können?
Da wird doch nicht, da wird doch nicht.
Doch, da hat sich etwa die Lok, da hat sich da wirklich die Lok in Gang gesetzt. Man hätte damit nicht rechnen können. Ja, die Cannonball kommt auf sie zu, die ist leider doppelt so schnell, also die schafft 100 Sachen. James fragt nach, wie lange braucht sie noch, 50 Kilometer. Wird eine knappe Kiste, so viel vorweg. Beide hoffen irgendwie darauf, also werden irgendwie sehr gläubig und fangen an, irgendwelche Fantasien herbeizuwünschen, von wegen, ja, vielleicht gibt sie ja auf, vielleicht geht das Holz aus, was weiß ich, die entgleist aus irgendeinem Grund. Jedoch kommen sie immer näher und näher und näher. James fragt auch nochmal sich jetzt selber nach, ja, Tiffany, hier ist aber auch safe genug Sprit drin, ne? Das passt alles. Ja!
So ein Zweitakter, der läuft, du, da kannst
ich hab den frisch aufgetankt, die können da die ganze Nacht mit noch fahren, wenn es sein muss. Das ist doch gar kein Problem. Und Haum hat sich's ausgesprochen, macht der Motor auf einmal Zickereien. Und ja, auch ihre flehenden Worte an den Motor gerichtet funktionieren nicht. Sie werden immer langsamer und langsamer und langsamer und bleiben stehen. Jetzt könnte man sagen, ja, vielleicht lag es am Motor. Nein, James überprüft das Ganze, indem er ein Taschentuch in den Tank reinhält. Das Ding ist komplett trocken, das heißt, es ist kein Sprit mehr drin. Schwierig. Also Plan B muss her. James will mit Tiffany in die nahegelegenen Berge flüchten. Dann sehen wir halt 2 Optionen. Auf der linken Seite sind quasi in 3 Kilometern Entfernung eine Straße. Nett. Sehr, sehr weit. Auf der rechten Seite sind in einigen paar hundert Metern halt Berge. Da könnte man sich drin erstmal verstecken. Die bessere Option. Das ist James ein Vorschlag.
Wenn man nur zu Fuß wäre.
Exakt. Tiffany sagt, ey, sie hat eine viel bessere Idee. Ein paar Meter weiter ist eine Weiche und ein Nebengleis beginnt. Lass doch die Draisine einfach aufs Nebengleis stellen. Die Cannonball rast an uns vorbei und wir haben erstmal Ruhe. James findet die Idee an sich sehr gut, möchte gern nur die beiden Fahrzeuge gerne umtauschen, schiebt also mit Tiffany die Draisine die Hauptstrecke weiter entlang und will den Zug aus Nebengleis umleiten. Mit allerletzter Kraft verstellt James die Weiche und schon kommt auch der Zug. Tiffany soll sich schön verstecken, also irgendwo neben ihrem Fahrzeug. Er stellt sich wie ein Duellant mittendrauf, will dem Tod mal wieder ins Auge blicken. Dann fallen auch schon Schüsse aus der Fahrerkabine, weil der Zug so nah ist und verfehlen ihn knapp immer wieder. Und im letzten Moment verschießt James seine 4 Patronen, trifft anscheinend auch Serafimo, wo wir ja wissen, der fährt das Ding immer höchstpersönlich. Und ja, beobachtet, wie Serafimo mit seinem rollenden Grab auf das Nebengleis immer weiter rauscht, weiter rauscht, weiter rauscht. Dann kommt Tiffany auch wieder raus und sie gucken sich das Elend beide an. Der Zug verschwindet irgendwo hinter den Bergen, wird immer kleiner und dann gibt es auf einmal eine riesige Explosion, einen ohrenbetäubenden Knall und für James hat das das Ende der Spangled-Bande eingeläutet. Nun gibt es einen Laienschauspieler weniger, eine affige Figur weniger auf der Bühne. Doch egal wie dusselig diese Bande auch letztendlich ist oder war, sie hat trotzdem um James' Leben getrachtet und das kann er nicht so schnell vergessen. Also so ganz ohne waren die nicht oder sind sie nicht, weil ehrlicherweise lebt ja noch 50% der Bande. Weiß ich nicht, ob man dann davon vom Ende reden kann. Dann machen sie sich gemeinsam auf den Weg Richtung Straße. Das sind knackige 30 Kilometer. James braucht eine halbe Ewigkeit dafür, weil er einfach nicht kann. Ohne Tiffany hätte es auch nie geschafft. Das gibt er auch offen zu. Und dann muss Tiffany noch eine Ewigkeit warten, bis an dieser gottverlassenen Straße endlich mal ein Auto kommt, wirft sich da quasi auf die Straße, bringt das Auto zum Stehen. Und welch Glück! Es ist ausgerechnet die einzige Person, die James wirklich leiden kann, nämlich Felix Leiter himself, hat es mal wieder im richtigen Moment geschafft, da zu sein und bietet eine Mitfahrgelegenheit an. Doch wohin die Reise geht, das wissen wir nicht und wie das weitere Ende der Spangled-Bande aussieht, das wissen wir auch noch nicht. Das erfahren wir wahrscheinlich in den nächsten Folgen.
Ganz genau. Ich gebe dir recht, schwieriges Kapitel auf jeden Fall an der einen oder anderen Stelle, was Logiken angeht. Mich würde ja schon auch noch interessieren, ob das aufgelöst wird, aber da kommen wir sicher nächstes Mal zu, wie es Felix dahin verschlagen hat, ob er sie aktiv gesucht hat oder wirklich durch Zufall unterwegs war und dann diesen einzigen Highway in der passenden Zeit runtergefahren kommt. Ich bin gespannt, aber hey, ich will nicht so kritisch sein. Ich fand insgesamt, es war Licht und Schatten dabei. Also das Kapitel war jetzt so, aber davor waren ein, zwei, wo ich sag, ja, warum nicht? Also die ganze Filmkulisse da, ein bisschen prügeln, kann man schon so machen. Ist natürlich ein bisschen sehr theatralisch, schauspielerisch, aber finde ich jetzt erstmal nicht falsch. Und auch davor die Verfolgungsjagd in Las Vegas, fand ich, kann man so machen. Wie einfach so eine offene Schießerei auf offener Straße ist, weiß ich nicht. Aber ja, fand ich jetzt erstmal nicht ganz falsch.
Ja, wir hatten eine Action auf jeden Fall. Wir hatten genau. Action, es ging auch, sehr langsam los mit diesem Casino, mit dem Hotelkapitel von mir. Das fand ich ziemlich nichtssagend. Dann kam hier wieder so ein klassisches Glücksspiel-Ding. Ja, okay, nett. Aber dann hatten wir wirklich Action. Wobei jetzt dieser Showdown im letzten Kapitel, der war, wie du schon sagst, so, ja, okay, bisschen wild, ein bisschen glücklich irgendwie und James postuliert sich wieder als großer Held, wobei da Tiffany ehrlicherweise ja Gott sei Dank auch eine nicht unwesentliche Rolle gespielt hat. Aber so von den Plotholes, die sich da ergeben haben, das nervt mich. Also das ist alles so super fahrlässig, super albern und
Und es war halt auch nicht ein Plothole, sondern es waren halt, also lass es 5 sein, die kann man, glaube ich, schnell zusammen in dem einen Kapitel. Das finde ich halt schade, weil dann wird es halt schwierig, dem so ein bisschen zu folgen. Ich fand andererseits in den Kapiteln davor, zum Beispiel die Action, fand ich für ein Buch mal wieder eigentlich ganz gut beschrieben. Im Gegensatz auch zu anderen bisherigen Bond-Büchern, wo wir jetzt auch manchmal bemängelt haben, dass es einfach nicht so packend ist, fand ich diesmal eigentlich ganz okay. Da habe ich echt noch gedacht, so ja doch, geht eigentlich schon klar. Ja, deshalb, ich würde es mal mit Licht und Schatten zusammenfassen, aber...
Ja, aber wir haben ja noch einiges, was zu lösen ist. Wir haben noch den anderen Bruder, wir haben ABC, wir haben Wind und Kid, die wahrscheinlich alle noch am Rumwildern sind. Also so endgültig, wie das Ganze jetzt wirkt, ist es ja nicht. Haben ja noch 5 Kapitel vor uns. Ja. Da werden wir sehen, wie weit die Reise geht. Nächste Ausgabe ist eine etwas kürzere Ausgabe, weil wir da nur 3 Kapitel besprechen werden. In der letzten Folge oder letzten Ausgabe vom Buch werden wir 2 Kapitel und das Ranking reinpacken. Dann ist es ungefähr so ein bisschen ausgewogen, in Anführungsstrichen. Also da nicht wundern, dass die Folge dann ein bisschen kürzer ausfällt. Inhaltlich lassen wir uns überraschen, würde ich sagen.
Vielleicht gibt es ja ganz viel Futter her und die wird doch gleich lang wie sonst auch, weil es so gut geschrieben ist. Die Option gibt es auch. Es könnte natürlich sein, dass es auch eine sehr kurze Kurzfolge wird, weil der Inhalt gar nichts hergibt. Wir lassen uns überraschen. Aber ich glaube, nee, ich bin gespannt. Ich glaube, so ein bisschen mehr Action wird es auch weiterhin geben, wie du schon angekündigt hast. Ja, noch einiges offen. Und ja, so insgesamt fand ich das Buch bisher jetzt auch noch nicht super schwach oder so. Tatsächlich das letzte Kapitel, gebe ich dir recht, waren doch das eine oder andere ein bisschen fragwürdig. Aber so muss es ja nicht weitergehen.
Genau. Was auch nicht so weitergehen muss, ist deine Schmach vom letzten Mal bei der großen Trivia-Runde. Heute sind die Karten neu gemischt, auch nicht gezinkt. Es ist alles möglich, der Hauptgewinn steht aus. Du kannst Ruhm und Ehre mit nach Hause nehmen.
Ja, jetzt wäre ich gern bei so einem gezinkten Kartenspiel, wo dann auch die Gewinnwahrscheinlichkeit bei 100% liegt, weil es wird aufs Raten hinauslaufen, würde ich behaupten. Aber ich lasse mich überraschen.
Soll ich dir Antwortmöglichkeiten geben und eine ist komplett hirnrissig und eine ist es...
Ja, aber Antwortmöglichkeiten und eine ist hirnrissig, das finde ich gut.
Ja. Ich habe aber vollstes Vertrauen in dich, dass es diesmal besser ausschaut. Folgende Kategorien wären noch offen, aus denen du wählen kannst. Wir hätten Filmfragen zum Film Diamantenfieber. Wir haben Auftrag- bzw. Gadget-Fragen, das ist immer so ein bisschen eins. Drehortfragen und Regiefragen.
Ich fand, die eine aus den ersten zwei Kategorien wäre, glaube ich, heute könnte was werden.
Also Film oder Auftrag Gadget, was soll es sein?
Ja, versuchen wir mal Auftrag Gadget. Erhoffe ich mir vielleicht sogar was.
Ja, das könnte gut werden. Folgende Frage habe ich dir mitgebracht. Was hat Dr. Tynan getötet?
Jetzt muss ich kurz klarkommen, der gute Doktor, warte mal, wo war der mit am Start? Der ist am Ende in der, nicht am Ende, aber zwischendurch in diesem, da wo die ganzen Mondautos rumfahren, auf dieser Base, meine ich. Nee. Der ist ganz am Ende auf der Ölplattform.
Nein.
Okay, dann musst du mir beim Doktor auf die...
Ich gebe den Tipp, sein Doktortitel ist ein Doktortitel der Zahnmedizin.
Ja, das ist also am Anfang holt er dir aus den Mündern raus und die Frage ist, was den umgebracht hat. Sein Job auf jeden Fall, aber du willst natürlich konkret wissen. Puh, kann ich dir aber da hänge ich tatsächlich wieder. Also ich weiß noch, dass der drin vorkommt und wie er da rumdoktert in den Zähnen, oder also in den Mündern.
Er hat eine unschöne Begegnung mit Wind und Kid.
Ja.
Also darfst du dich jetzt nicht so sehr am Buch orientieren. Ja, obwohl es im Buch gar nicht so unwesentlich, also im Buch wäre eigentlich ganz guter Tipp sogar.
Das ist dann wahrscheinlich, ist es sogar der Skorpion, der ihn dann am Ende zur Strecke bringt. Aber da habe ich jetzt schon viele Tipps gebraucht tatsächlich. Aber ich erinnere mich wieder, so langsam kommt's. Hast recht. Und das ist ja, da hatten wir auch eigentlich am Anfang angesprochen, dass ja durchaus ein unterschiedlicher Start so ein bisschen ist, ne? Ja.
Genau. Ja, scheiße. Es ist der Skorpion gewesen.
Würde ich nicht wirklich zählen lassen hier bei mir.
Ja, okay, ich finde, es ist noch im Rahmen. Aber in 2 Wochen hast du ja wieder die Chance aufzutrumpfen. Dann kriegst du sogar 2 Fragen gestellt, damit ich noch alle 3 unterbekommen kann. Weil, wie gesagt, ich jetzt einfach mal davon ausgehe, es wird keine endlos lange Folge. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Diskussionspotenzial.
Finde ich gut. Ich bin natürlich wie immer optimal vorbereitet. Man hat es gemerkt heute. Insofern... Ja, wird sicher gut.
Ja, ich glaube tatsächlich, wenn wir dann den nächsten Film besprechen und da die Fragen zu kommen, dann hast du das Ganze ein bisschen präsenter. Und gerade solche Fragen, glaube ich, kommen dann wie aus der Pistole geschossen.
Easy. Kein Thema.
Sehr gut.
Aber auf jeden Fall ein nettes Format. Das will ich an der Stelle nochmal zurückmelden. Ich hoffe, unseren Zuhörern gefällt es auch. Gehen die Props auf jeden Fall an dich raus. Geil. Macht Laune, auch wenn ich noch nicht so richtig ins Punkten komme. Aber es kann ja noch werden.
Ja, das wird hundertprozentig. Alles klar, ich glaube, damit sind wir wieder am Ende unserer heutigen Ausgabe angelangt und könnten jetzt in die Verabschiedung übergeben, würde ich sagen.
Absolut. Ja, wollen wir es gar nicht zu lang machen. Wir hoffen, ihr bleibt irgendwie gehypt. Stay tuned hier bei unserem Podcast. Es macht hoffentlich weiterhin Laune, auch wenn manchmal die Bücher, dafür können wir natürlich nicht so viel hergeben. Wobei ich finde, es geht bisher noch, hatten wir jetzt ja ausgiebig besprochen. Und wir natürlich dann ergänzt durch nette Formate für euch versuchen, alles aus dieser einen Stunde bester Podcast-Zeit noch mehr draus zu machen. Hoffe ich, das bleibt dabei, dass ihr uns treu bleibt. Habt Spaß bei der Folge und ich verabschiede mich an dieser Stelle und hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht, mit meinem lieben Kollegen hier euch ein bisschen was Bondiges auf die Ohren zu geben.
Nice. Ja, und auch alle, die sagen, boah, die Bücher holt mich gar nicht ab, habe ich keinen Bezug zu, ihr habt es fast geschafft, Freunde. Es sind noch zwei Ausgaben und dann geht's erstmal schön in die Roger Moore-Ära rein und das heißt ganz, ganz viele Filme. Danach wieder ganz, ganz viele Bücher, aber das ist ein anderes Thema und das ist auch ein Thema für eine andere Folge. Ich verabschiede mich auch, bedanke mich wieder für deine Zeit, für deine Vorbereitung und auch in 2 Wochen werden wir wieder für euch da sein und hoffentlich abliefern. Das war's Wort zum Sonntag. Ich wünsche euch eine schöne Zeit.